Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, gut, dass wir heute den Payment-Experten Jochen Siegert im Podcast haben, denn die Bundesbank hat ihre zweijährliche Studie zum Zahlungsverhalten in Deutschland präsentiert. Da gibt es immer eine ganze Menge Informationen, wie die Deutschen bezahlen, was sie bevorzugen, was die Erwartungen sind. Kann man auch industriell sehr viel lernen für die Banken und Fintechs und natürlich sprechen wir ausführlich darüber. Wir sprechen auch über die Commerzbank, die einerseits ihren Frühinvestor Neosphere eingestampft hat, andererseits aber auch sich weiter im Schlagabtausch mit der UniCredit befindet, die am Montag eine Attacke lanciert hat in Sachen Annahmequote des Übernahmeangebots. Wir sprechen über die Datenprobleme, die es bei der V-Bank gibt. Mal wieder war ein externer Dienstleister die Ursache, dass es ein massives Datenproblem gegeben hat und das in einem sehr sensiblen Umfeld vermögender Kunden. Und Trade Republic hat mit der Internalisierung von Trades experimentiert, wie wir festgestellt haben. Darüber schnacken wir auch. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Jochen, ich finde es schön, dass du diesen Podcast hier mit mir in den Niederungen der deutschen Finanzszene noch aufnimmst, obwohl du doch, nehme ich an, steinreich geworden bist durch den SpaceX-Börsengang, oder?
Ja, steinreich ist immer eine Definition. Also ich habe leider nicht im Vorfeld in SpaceX investieren können, sondern habe nur den IPO mitgemacht. Aber das ist dünnes Eis, auf die du begibst, weil am Freitag, wenn du mich gefragt hättest, war ich sehr froh, dass ich ein paar Aktien bekommen habe und auch gut verkauft habe mit einer ansehnlichen Rendite. Diese Woche schaue ich etwas mit gemischten Gefühlen drauf und denkst, ich habe viel zu früh verkauft. Aber am Ende des Tages ist noch nie jemand wegen Gewinnmitnahmen umgekommen. Von daher eigentlich alles ganz gut.
Okay, da erzähle ich dir nur ganz kurz die Anekdote, wie ich mal beim Pixelpark-Börsengang vor 25 Jahren vorbörslich Emissionspreis 15, ich glaube für 20 zugeschlagen habe und dann sind die auf 30 gestiegen und da habe ich dann die Gewinne mitgenommen mit meinen sehr überschaubaren Studenteneinsätzen und dann sind die auf über 300 gestiegen in den 4-5 Monaten danach und jedes Mal, wenn ich den Kurs gesehen habe, bin ich halb wahnsinnig geworden vor Wut auf mich selbst, dass ich raus bin. Ich bin mal gespannt, wie das bei dir mit SpaceX ausgeht, weil entgangene Gewinne schmerzen ja bekanntlich auch extrem, nicht nur Verluste.
Ja, aber da sitzt dann die Ratio ein und die Ratio sagt, dass der Laden komplett überbewertet ist und früher oder später die Überbewertung die heiße Luft rausgeht. Und dann kann man ja vielleicht nochmal überlegen, ob wir dann zu günstigeren Konditionen einsteigen.
Aber deswegen ist das Ding ja trotzdem weiter gestiegen, weil so Schlaumeier wie wir ständig herumkrakehlen, völlig überbewertet. Und sonst wie, wenn das Sentiment schon so schlecht ist, sieht es eigentlich ganz gut aus für steigende Kurse. Ich finde, man kann da aus ästhetischen Gründen nicht mitmachen zu so einer Bewertung. Selbst wenn da so ein First-Day-Pop gelockt hat, boah, nee, also never würde ich das zeichnen. Das ist eigentlich mit meinem Geschmack nicht vereinbar, was Aktieninvestments angeht.
Ja, total, total. Also ich bin erstmal, schaue mir das mal in der Seitenlinie an, das Spiel, und erwarte, dass es irgendwann wieder runtergeht.
Ja. Ja, aber Schluss jetzt mit dem SpaceX Small Getalke. Lass uns über die Themen der Woche reden und das, was uns aufgefallen ist und was wir spannend fanden. Und ja, wir werden natürlich über die neuesten Entwicklungen in der Großlage UniCredit versus Commerzbank sprechen. Aber zunächst, wir hatten die Meldung gehabt, dass die Commerzbank ihren Frühphaseninvestor Neosphere einstampft. Und ich hatte da, muss ich zugeben, den leicht zynischen Effekt, ach ja, da war ja was, die gab es ja auch noch. Und jetzt stampft man sie ein und nach eigenen Angaben konzentriert man sich dann stärker auf die Commerz Ventures, also die Venture Capital Tochter, die man bei der Commerzbank hat. Ich würde mich trotzdem freuen, von dir als Experte da mal einen Take zu hören. Was hast du gedacht, als du gehört, gelesen hast, Neosphere wird eingestampft? Oder war dir das eh schon wieder lange klar?
Also lange klar nicht, aber ich war jetzt nicht überrascht. Man hat so auch so Indikationen bekommen und im Kontext der kompletten Sparmaßnahmen ist natürlich sowas auch eine einfachere Sache zu sparen als irgendwie Kernprozesse. Aber ich war sehr traurig, weil die Kollegen von Neosphere oder früher Mining Incubator einen sensationellen Job für den Standort Frankfurt und die Innovationsfähigkeit und das ganze Epizentrum oder Gravitationszentrum zum Thema Innovation in Frankfurt vorangebracht haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Die haben alleine die die Veranstaltung Between the Towers, die jetzt auch diese Woche das letzte Mal stattfand, war jetzt 12 Jahre lang immer am ersten Dienstag des Monats. Haben jetzt über 100 Veranstaltungen gehabt, 500 Speaker da zusammengeführt. Und das war, also gerade in den ersten Jahren des Fintech-Booms, waren da wahnsinnig viele Leute und so auch so ein Informationstransfer. Und der sehr wichtig war, wo dann auch viele Banker hingegangen sind und sich informiert haben, was passiert denn da eigentlich mit diesem Tech-Thema, was passiert denn da mit Fintech? Ganz früh auch, was passiert da mit AI? Also von daher haben die wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Aus der Investitionsseite muss man auch sagen, haben sie das Beste draus gemacht, weil ihr hattet ja vor Jahren auch schon mal einen Artikel, wie schwierig das war, weil diejenigen, die den Main-Inkubator Hortoneos für auf die Beine gestellt haben vom Management, also Blessing und Co., dann auch relativ schnell weg waren. Und das kann ich auch als eines der Investments sagen, wo ich damals noch bei TraxPay war das teilweise auch ein bisschen schwierig, weil dann die Lehmschicht in der Commerzbank sich nicht notwendigerweise an die Entscheidung der dann weggegangenen Führungskräfte mehr gehalten hat. Und dann die Kollegen von Main-Inkubator und Neosphere so ein bisschen zwischen den Stühlen saßen. Auf der einen Seite natürlich auch die Probleme der Startups dann verstanden haben und natürlich auch die Erwartungshaltung, die geweckt wurde mit so einem Investment. Auf der anderen Seite natürlich auch die Interessen der Commerzbank dann berücksichtigen musste. Und das war teilweise ein bisschen schwierig. Ich erinnere da an Genie, diese Scan-App, gefühlt war das bei jeder Bank in Deutschland schon live, bevor es die Commerzbank live gebracht hat, weil die Commerzbank war früh Investor in dieses Startup. Also von daher haben da auch die Kollegen von Main-Inkubator und Neosphere in den Jahren sehr viel gelernt und auch sehr viel vermitteln können. Und insgesamt, wie gesagt, haben sie einen guten Job gemacht, einen sehr guten Job für den Standort Frankfurt und es wird eine Lücke reißen aus meiner Sicht.
Ja, ich verstehe es nicht so ganz, dass die Commerzbank mal durchfegt, auf Kosten achtet. Das ist ja klar, dass man da auch Strukturen vereinfacht. Ich denke aber doch andererseits, den Banken geht's heute dramatisch besser als in den Zeiten, in denen das Ganze aufgelegt worden ist, in den 2010er Jahren. Man verdient sehr viel mehr Geld und vor allen Dingen 1 Million Risikokapital, mal etwas plastisch formuliert, kauft ja heute sehr viel mehr Talent und hat sehr viel mehr Firepower bei Beteiligung, als das in diesen Boomjahren 2021, 2022 der Fall war. Und trotzdem sagt man sich, naja gut, das ist jetzt nicht mehr unbedingt das, was jetzt hier von uns präferiert wird. Und ob es jetzt wirklich einfach nur auf Commerz Ventures übergeht oder einfach nur ein Ende dieses Projektes, ich weiß es halt nicht, ja.
Ja, wobei wir müssen auch berücksichtigen, es war ja nicht nur Investment. Also die waren ja teilweise nennt sich Forschung und Entwicklungseinheit der Commerzbank. Also im Grunde so ein schnelles Beiboot, um Sachen zu erkennen, zu identifizieren, vielleicht auch zu pilotieren, Sachen auch mal schnell zu entwickeln, wie so ein Mini-Company-Builder. Und das macht ja Commerz Ventures nicht. Die investieren ja einfach nur Geld in irgendwelche Fintech-Startups, die nicht notwendigerweise auch eine Kooperation mit der Commerzbank machen. Und wenn die dann verkauft werden, dann gibt es einen schönen Geldfluss zurück. Aber das bringt die Commerzbank bei ihren Produkten, bei ihren Prozessen nicht voran. Und deswegen fand ich eigentlich den Main-Inkubator Neosphere viel besser, weil sie auch die Innovation in die Bank geführt hat. Das war ja die ursprüngliche auch Intention der Gründung. Und wenn man das jetzt streicht, heißt es entweder, wir schaffen das Inhouse mit Bordmitteln, Fragezeichen, oder wir brauchen es temporär nicht. Also insofern muss auch die Commerzbank, die ja weiterhin innovativ sein will und muss, sich auch fragen, wie schafft sie es denn dann, das mit Inhouse-Mitteln und mit Bordmitteln zu machen, wenn sie denn jetzt hier dieses schnelle Beiboot nicht mehr hat.
Aber das ist natürlich im Kleinen ein Beispiel für das, was bei der Commerzbank strategisch jetzt die nächsten 4-5 Jahre laufen wird, mutmaßlich. Man will ja die Renditeziele über die Ertragsseite schaffen und die Kosten mehr oder minder einfrieren. Ja, und man muss ja immer noch weiter investieren in IT und das Ganze drum und dran rund um das Banking, will aber die Kosten trotz Inflation wie auch immer stabil halten. Einfach so mehr oder minder, ich glaube 100 Millionen ungefähr dürfen draufkommen, gemessen an den 2025er Zahlen. Ansonsten müssen die Kosten bis 2030 in Check bleiben. Und das erfordert natürlich Maßnahmen, wie es so schön heißt, ja, was die Ausgabenstrukturen angeht. Also da werden wir, glaube ich, noch häufiger von solchen Kleinigkeiten hören, die dann eingestellt werden, rechts und links des Weges, ja.
Ja, und genau deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass die Nachricht kam. Ich war dann überrascht, als ich es dann hörte, so, oh, tatsächlich. Aber es war eigentlich, wenn man ein bisschen mit einer höheren Flughöhe drüber fliegt, eigentlich klar, dass solche Sachen dann zumindest mal auf einer Prüfliste sind. Und wie du richtig sagst, das wird vermutlich noch ein paar andere treffen.
Jetzt sind wir im sehr Kleinen unterwegs in dem riesigen Commerzbank-Konzern. Es gab aber ja diese Woche zwei Dinge noch, über die man zumindest noch ganz kurz sprechen müsste. Das eine ist eine, wie ich finde, sehr interessante Meldung im Manager-Magazin, dass es nochmal Ende Mai Gespräche gegeben hat zwischen Andrea Orcel und Bettina Orlopp, initiiert offenbar von der Commerzbank, in der die Message gewesen sein soll, also das ist unbestätigt, deswegen muss ich im Konjunktiv reden. Ja, also kriegen wir uns denn nicht vielleicht doch hier friedlich einig, dann müsstet ihr aber mindestens noch was drauflegen und die Antwort der Unicredit gewesen sein soll. Naja, wenn wir das machen, hätten wir aber gern umgekehrt ein paar Zusagen. Das ist das eine. Und das andere, das erklärt vielleicht auch, weil das offenbar ergebnislos Ende Mai, Anfang Juni im Sande verlaufen ist, warum dann die Unicredit am Montag mal wieder eine rhetorische Keule ausgepackt hat und öffentlich erklärt hat, also was die Commerzbank da erzählt zu unserer Position und den Leerverkäufen und der Annahmequote. Alles Mumpitz und im Übrigen, es reicht auch eine einfache Mehrheit, um den Aufsichtsrat kapitalseitig neu zu besetzen und Einfluss aufs Management zu nehmen, was natürlich eine unverhohlene Drohung ist, aber dann abends in einer weiteren Aussendung gar nicht als Drohung bezeichnet wurde. Ist doch absurd, dass wir gedroht hätten. Wir haben ja nur so eine Informationsschreiben gesagt. Also Jochen, ich drück dir dieses Brandeisen nicht auf den Hintern. Ich zeig dir das glühende Eisen nur, Jochen. Ja, und ich habe noch lange nicht gesagt, dass ich das tun werde. Also bitte, Jochen, untersteh dich mir hier eine Drohung vorzuwerfen. So, also ein bisschen klein eigentlich, was da wieder gelaufen ist. Man hat sich an diesen Ton ja schon gewöhnt im Umgang dieser beiden Akteure miteinander.
Ja, man hat einfach mal die Waffen gezeigt und das ist ja auch vielleicht valide. Ich finde den Zeitpunkt einfach deplatziert, weil schlicht und ergreifend die Hauptversammlung vorbei ist und ich kann den Aufsichtsrat und den Vorstand vermutlich erst in einem Jahr wieder dann austauschen. Also von daher, nette Waffe, die war eigentlich klar, aber der Zeitpunkt war eigentlich falsch. Ja. Ich hätte eigentlich vielleicht sogar das Zeigen der Waffen noch ein bisschen zurückgehalten, wäre ich ja Unicredit gewesen.
Ja, es ging ja auch um etwas obskure Klarstellung angeblicher Commerzbank-Behauptung. Also es stand nie im Raum, dass die Unicredit selbst hinter der Laie von Commerzbank-Aktien steht, die dann angedient werden. Das war so ein bisschen so ein Strawman-Argument. Die Frage war immer, sind es die Aktien, die als Sicherheit für Derivate dienen, die jetzt angedient werden? Und das wurde in der Stellungnahme gar nicht negiert. Aber nochmal, das sind jetzt alles kleine Irrungen und Wirrungen und kommunikative Streitigkeiten. Ich glaube schon, dass die Commerzbank im Moment, das deutet auch dieser Gesprächsversuch, von dem das Manager-Magazin berichtet, darauf hin, der Unicredit vielleicht doch noch eine Brücke bauen möchte, wie man auch selbst rauskommt. Weil effektiv liegen wir ja je nach Rechnung irgendwo zwischen Mitte 30 und Mitte 40%. Das ist natürlich schon faktisch diese Hauptversammlungskontrolle. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr drohen. Das ist rechnerisch so. Ja. Und umgekehrt die Unicredit vielleicht auch noch irgendeine Handreichung braucht oder eine Zusage, um vielleicht auch mal aus der eigenen Kleffrolle rauszukommen. Ich bleibe weiter bei meiner These, feindlich wird das so, wie man die Commerzbank und die Mitarbeiter und den Betriebsrat erlebt, kaum möglich sein. Vielleicht ist aber so dieses, kommt Jungs, packt doch jetzt einfach mal was drauf, damit wir das Gesicht bewahren können. Und dann geben wir euch vielleicht dann noch ein paar gute Worte mit bei der Bundesregierung und bei unserem Betriebsrat. Und dann müssen wir die Kuh hier irgendwie vom Eis kriegen. Halte ich zumindest für möglich. Und da darf man sich, glaube ich, von diesem Gekläffe auch nicht irritieren lassen. Aber die Angebotsfrist läuft ja jetzt noch 2 Wochen und dann schauen wir mal, wie viel da letztendlich rauskommt. Verlängerte Angebotsfrist, ja, für das Umtauschangebot.
Ja, wobei jetzt die Bundesregierung ja schon per Brief mitgeteilt hat, dass sie das Angebot nicht annimmt und ich glaube,
das überraschend. Also, das ist auch eine Nachricht.
Und ich glaube, das wird eines der wichtigen Hebel natürlich auch für die anderen Investoren sein. Und natürlich dann auch auf dem Punkt, den du zu Recht angesprochen hast, die sind am Ende des Tages käuflich. Und wenn dann nochmal ein Schnaps draufgelegt wird oder vielleicht auch 2 Schnäpse, dann ist die Situation vielleicht auch eine andere. Und dann ist auch die Frage nicht, was kann das Management an Sachen noch zusichern, sondern letztendlich, ich kann mit den Investoren eigentlich einen guten Deal machen, indem ich einfach noch ein bisschen mehr draufgebe und dann irgendwann die Investoren auch sich ernsthaft überlegen müssen, bekomme ich zum aktuellen Zeitpunkt auch perspektivisch dann nach vorne geschaut den gleichen Wert für meine Aktien oder nicht. Und wenn die Antwort oder nicht heißt, dann gebe ich es doch vielleicht schneller weg zu dem Preis, der mir angeboten wird.
Ja, nun gut, immerhin haben wir jetzt hier keine neue Theorie zur Lage präsentiert, sondern stehen zu dem, was wir eigentlich ja schon die ganze Zeit sagen. In 2 Wochen, Ende der verlängerten Annahmefrist, wissen wir zumindest an der Stelle mehr, wie der Hase läuft. Aber da soll sich der Verzug wegen der Genehmigung ja sowieso doch bis Anfang 2027 hinziehen. Ja, Jochen, nächstes großes Thema der Woche, Zahlungsverhalten. Für mich ist immer, auch wenn es ein Nerd-Thema ist, spannend, wenn die Bundesbank mittlerweile alle 2 Jahre ihre große Studie zum Zahlungsverhalten in Deutschland präsentiert, weil dazu macht sie eine umfangreiche Befragung, hohe 4-stellige Teilnehmerzahl und schaut den Leuten mal auf die Finger, wie sie denn im Alltag bezahlen und welche Einstellung sie zum Bezahlen haben. Du hast bestimmt auch in die Studie reingeschaut, wie ich dich Payment Nerd kenne.
Ja, natürlich. Und ich habe eigentlich festgestellt, dass auch wenn die Erhebungsdatenbasis eine andere ist als beim EHI, dass doch viele Parallelen ich erkennen kann.
Ja, ich auch. Habe ich auch gedacht.
Und der Bundesbankstudie.
Habe ich auch gedacht, insbesondere was das rasante Wachstum von Mobile Payments angeht. Also da ist das Ausmaß leicht unterschiedlich eingewertet, aber in der Tendenz ist es eindeutig, dass der Trend hinweg vom Bargeld substanziell getragen wird von dem Wachstum von Mobile Payments. Je nachdem, wie man sieht, verdoppelt oder wenigstens mal ein Drittel draufgepackt, was den Marktanteil angeht unter den Bezahlverfahren.
Ja, und das hat ja auch das EHI gesagt mit dem Anteil von Apple Pay und Google Pay, dass das massiv zunimmt. Und was mir aber auch aufgefallen ist, weil wir beim Mobile Payment bleiben, das P2P-Payment ist ja auch mobile, dass die Studie jetzt PayPal in den Gesamtkontext des Zahlungsverkehrs mit reinnimmt, anders als beim EHI, wo das ja immer so ein bisschen getrennt ist und man dann eigentlich nicht so 100% merkt, wie groß PayPal eigentlich ist. Dadurch, dass die Bundesbank den Gesamtzahlungsvolumenkuchen misst, ist PayPal eine relativ große und wichtige Zahlmethode nach Bargeld und Karte und eben nicht einfach nur eine der wichtigen Zahlmethoden im E-Commerce.
Ja, also ich glaube, so die ganz großen Trends, Bargeldanteil mittlerweile unter 50%, Debitkarten wachsen, geschenkt. Das ist ja einfach eine Fortsetzung der Trends aus den letzten Jahren. Können wir noch mal kurz so über ein paar, doch meiner Meinung nach interessante Datensprünge reden. Also ich fand beispielsweise auch interessant, dass wenn man die Leute fragt, was ist denn ihre bevorzugte mobile Payment-Option, dass da PayPal einen Sprung von 4% auf 12% gemacht hat. Ich meine, dass PayPal eine irre Verbreitung hat, knapp 80% geschenkt. Vero ist übrigens auch zum ersten Mal erwähnt worden. 5% sagen, habe ich mir installiert. Aber dieser Sprung von 4% auf 12% bei PayPal, das ist meine mobile Bezahlart. Fand ich sehr spannend. Hängt auch, glaube ich, eng damit zusammen, dass PayPal in die Wallet rückt.
Ja, da haben wir natürlich keine offiziellen Zahlen von PayPal und das ist ja reine Spekulation. Wenn das damit zusammenhängt, dann muss man konstatieren, dass die PayPal-NFC-Zahlung offensichtlich ein Riesenerfolg ist.
Ja, ich fand eine Sache in der Befragung auch lustig, Schrägstrich, vielleicht ein bisschen murky. Die Bundesbank hat sich natürlich auch ausführlich zum Thema digitalen Euro bei den Leuten erkundigt. Und wir wissen ja alle, die Bundesbank hat die Position, dass der digitale Euro richtig, richtig toll ist und unbedingt kommen muss. Und das hat sie schon methodisch ausgereizt. Hast du dir die Stellen auch mal angeschaut oder ist dir was aufgefallen?
Ja, das ist schon sehr offensichtlich, dass man da natürlich so ein bisschen Marketing für den digitalen Euro macht. Ja. Was mir aber da aufgefallen ist, dass man eigentlich den Endkunden da so ein bisschen auch aus der Gleichung vergisst. Also gar nicht den Vorteil, warum soll der Kunde jetzt tatsächlich von PayPal und Girocard auf den digitalen Euro wechseln. Das ist ausgelassen und auch gar nicht beantwortet, was denn die Vorteile sind.
Ja, sehe ich genauso. Die Bundesbank hat beispielsweise, um mal 2 Dinge zu nennen, den Bekanntheitsgrad des digitalen Euro als zufriedenstellend geflaggt und gesagt, naja, 46% haben wir schon von Ihnen gehört und als Interpretationshilfe wurde mitgeliefert, das sei ein relativ hoher Wert. Also, ich weiß ja nicht, die Kampagne läuft schon seit einigen Monaten, ist medial ein Riesenthema, aber über die Hälfte der Befragten hat noch nie vom digitalen Euro gehört. Also ob das ein guter Bekanntheitsgrad ist, bevor wir da in die heiße Phase gehen, Weiß ich nicht. Ich fand eine zweite Sache auch noch ganz interessant. Relativ frontal vorne gibt's ja schon mal so eine Art Executive Briefing. Da wird dann erwähnt, dass 63% der Befragten es als dringend notwendig oder eher notwendig sehen, dass der Euroraum im Zahlungsverkehr unabhängiger werden muss und verstärkt eine europäische Lösung braucht. Wenn man jetzt mal in die Frage genau reinschaut, dann sind die Leute nicht gefragt worden, wollen sie das, sondern den Leuten wurde erklärt, das Angebot an Zahlungsmitteln im Euroraum ist sehr stark von außereuropäischen Anbietern wie PayPal, Visa oder Mastercard geprägt. Und vor diesem Hintergrund finden sie da eine europäische Alternative notwendig. Das ist natürlich Manipulation mit der Fragestellung, mit dem gewünschten Ergebnis, dass dann 63% sagen, oh ja, das wäre schon dringend. Also ich glaube, wenn die Banken dazu eine Frage stellen an Befragte, dann würden sie, glaube ich, fragen, wissen Sie was, der digitale Euro, der soll 20 Milliarden kosten. Und das zahlen übrigens Sie. Sind Sie vor diesem Hintergrund dafür oder dagegen? Finden Sie das notwendig oder nicht? Da ahnen wir, wie das Ergebnis dann ausfallen würde. Also da braucht man, glaube ich, keinen großen Statistikschein in VWL oder Soziologie, um festzustellen, dass das schon eine Präkonditionierung in der Fragestellung ist mit dem hier aus Sicht der Bundesbank gewünschten Ergebnis. Mag jetzt nur eine Facette sein, aber da riecht man schon, dass dann auch solche Studien bei der Bundesbank durchaus mal instrumentalisiert werden, um den eigenen Punkt in Sachen digitaler Euro klarzumachen. Ja.
Ja, das sind natürlich Suggestivfragen, dass dann die Antwort so ist, wie sie ist, wundert mich nicht. Mich wundert auch ehrlich gesagt nicht, dass dass das Wissen um den digitalen Euro noch so schwach ist, weil eine richtige Kampagne, eine richtige Endkundenkampagne ist ja noch gar nicht gestartet. Letztendlich ist es ja eine B2B-Know-how und ein bisschen in die Zeitungen rüber geschwappt. Aber so eine Kampagne wie Apple Pay oder Vero und PayPal machen, das ist ja noch gar nicht gestartet. Von daher muss man natürlich auch mit den Zahlen da ein bisschen vorsichtig sein. Nur weil ich mal irgendwann in der Zeitung, vielleicht in der Überschrift was zum Thema digitalen Euro gelesen habe, heißt noch lange nicht, dass ich weiß, was es ist und mir auch meine Entscheidung getroffen habe, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zahlungsmittel ist. Und wir wissen ja noch vielleicht noch einen Punkt mehr. Wir wissen ja, dass trotz der Riesenkampagnen, das habt ihr ja herausgefunden mit den Unterlagen von den Sparkassen, was wir im letzten oder im vorletzten Podcast besprochen hatten, dass trotz einer großen Marketingkampagne die Nutzung dann doch überschaubar ist auf der Vero-Seite. Und insofern diese Herausforderung wird beim digitalen Euro die Bundesbank und die EZB zusammen mit den Banken auch haben, dass man zwar das Produkt nach draußen kommuniziert, aber das noch lange nicht bedeutet, dass der Kunde, wenn er es verstanden hat, dass es existiert, es dann auch nutzt.
Ja, wir haben da auch eine relativ hohe Quote an Totalverweigerern mittlerweile, was neue Bezahlverfahren angeht. Da hat ein Drittel gesagt, nee, also was anderes mache ich jetzt auch gar nicht mehr. Also da ist die Innovationsbereitschaft dann endkundenseitig möglicherweise nicht mehr ganz so hoch. Und eine ganz simple Frage hat die Bundesbank, die hat ja ganz viel gefragt, auch nicht gestellt. Würden Sie denn den digitalen Euro überhaupt nutzen? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, den gibt's noch nicht. Das habe ich den Burkhard Balz auch gefragt in der PK. Warum haben Sie das denn nicht gefragt? Sag, naja, gibt's noch nicht. Und eine Frage zu stellen zu einem Produkt, das es noch nicht gibt, das werden wir dann in 2 Jahren machen. Aber wenn man so viel fragt, wäre diese simple Frage möglicherweise ja schon naheliegend gewesen und die Antwort vielleicht nicht ganz so knusper ausgefallen, wenn über die Hälfte noch nicht mal davon gehört hat. Wie viel Prozent sagen denn dann, ja, digitaler Euro ist was ich nutze, ja?
Ja, es ist einfach noch, da bin ich beim Ball, es ist einfach noch zu früh, das zu kommunizieren, wo auch das Produkt noch gar nicht klar ist. Aber ich meine, es ist ja Aufgabe der Bundesbank, insofern auch in Kontext von der Studie zumindest mal die erste Bestandsaufnahme draußen zu nehmen, auch wenn es teilweise mit Suggestivfragen ist.
Ja, 2 Sachen vielleicht noch, die für unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz spannend sein könnten. Insbesondere, wenn man in Banken arbeitet und den digitalen Euro blöd findet. Die Bundesbank hat ja auch gefragt, wem man eigentlich bei Zahlungsdaten vertraut. Und da haben 95% der Befragten angegeben, na meiner Hausbank, aber die Zentralbanken haben an der Stelle nur 78% bekommen. Jetzt soll man natürlich sagen, gut, es gibt da keinen Endkundenkontakt bei der Zentralbank, aber gerade das Thema Vertrauen ist ja eins der fundamentalen Argumente für den digitalen Euro. Hey, liebe Endkunden, da geht es um Zentralbankgeld, da steht die Zentralbank dahinter. Stellt sich aber heraus, in solchen Vertrauensthemen ist die Hausbank eine super Adresse. 95% Vertrauen haben die Zentralbanken. Da sagte die Bundesbank auf Nachfrage auch, naja gut, möglicherweise auch wegen der Inflationsentwicklung die letzten Jahre, halt nicht so eine vertrauenswürdige Stelle. 78% ist immer noch gut, aber als Kernargument, die Notenbank muss ran, um da was Vertrauensmäßiges zu schaffen. Taugt's nicht, weil offensichtlich die Kundinnen und Kunden mit der Rolle der klassischen Geschäftsbanken da bis jetzt relativ zufrieden sind.
Ja, und ich wäre auch sehr vorsichtig, wenn man das in den Vordergrund stellt, nach dem Motto, guck mal hier, ich bin Zentralbank und bei mir ist das Geld sicherer als bei der Hausbank, weil das versteht der normale Endkunde ja gar nicht, den Unterschied zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld. Und das ist auch, hat auch eine Gefahr, bietet auch eine Gefahr mit sich, wenn man da das aufmacht und dann vielleicht sogar Unsicherheit sät unter den Kunden, ja, ist denn jetzt meine Hausbank wirklich unsicher oder so? Daher ist das, glaube ich, ein Thema, was man kommunikativ aus der Diskussion rauslassen sollte und die Diskussion eigentlich nur den Experten überlassen, die halt wirklich wissen, was Zentralbankgeld und Giralgeld ist.
Letzter Punkt, dann lassen wir es mit dieser Zahlungsverkehrsstudie auch mal. Ich habe mich selbst in dieser Studie wiederentdeckt. Ich habe es mal genannt, die Bundesbank entschlüsselt die Wut der Kartenzahlungsfans. Denn es ist lustigerweise so, obwohl ja eigentlich immer mehr Akzeptanzstellen für Kartenzahlung hinzukommen. Also das kennen wir auch aus den Zahlen. Jedes Jahr hunderttausende neue Terminals, die Girocard, Visa und Mastercard, Debit- und Kreditkarten, alles Mögliche akzeptieren. Und auch die Akzeptanz ist auch gemessen gestiegen, unbarer Zahlungsmittel, 81-86%, verglichen mit vor 2 Jahren. Aber die Quote der Menschen, die jammern, ich kann nicht mit Karte oder Mobile Payment bezahlen und das stört mich, die ist von 18-27% gestiegen. Also es ist ja ein glatter Anstieg um 50% in 2 Jahren. Und eigentlich passt das ja nicht zusammen. Die Akzeptanz unbarer Zahlungsmittel steigt in der Breite deutlich. Das Klagen darüber, dass es nicht geht, nimmt aber zu. Und da hat die Bundesbank den schönen Satz dazu geschrieben, dass das vermutlich damit zu erklären ist, dass diese Abweichung an den gestiegenen Erwartungen liegt. Wenn ich es häufig einsetze, ist meine Erwartung, dass es immer geht. Und da, wo es nicht geht, das fällt mir natürlich auch besonders stark auf. Also verhaltensökonomisch so eine Art Expectation Gap. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist eine super Erklärung. Und da ertappe ich mich selbst definitiv bei, dass der Puls bei diesem, nee, hier nur Bargeld, keine Karte, heute vielleicht ein bisschen höher steigt, als das vor 2-3 Jahren der Fall war.
Total. Und das matcht auch mit einer Statistik von Bitkom, die sagen auch 84% der Kunden erwarten digitale Zahlverfahren. Und letztendlich, wir wissen ja, wir sind so in einem Prozess, wir wissen genau, wie das Zahlen abläuft. Und wenn es dann eben nicht abläuft, wie man das erwartet, sondern weil dann heißt ja, du kannst jetzt eben nicht mit der Karte hier bezahlen oder du kannst gar nicht digital bezahlen, dann ist das, wird man aus diesem Flow herausgerissen. Und in dem Moment, wo man viel länger und viel häufiger immer wieder die gleichen Prozesse macht und dann plötzlich rausgerissen wird, ist es natürlich auch viel stärker, das herausreißende Effekt psychologisch, als früher, als man 50-50 vielleicht nur eine Akzeptanz hat.
Ja. Jochen, lass uns noch relativ kurz die 30-Minuten-Marke naht, ab der es Stromschläge für uns gibt, über 2 Dinge noch reden. Die Meldung bei uns war, die ich auch ganz interessant fand. Es gab mal wieder ein Datenproblem im Finanzdienstleistungsbereich. Die V-Bank, die Bank, die ja auf die Betreuung von Vermögensverwaltern spezialisiert ist, musste in einem Kundenmailing einräumen. Es hat hier bei uns ein Problem gegeben. Unbefugter Zugriff auf Daten. Also es ist zwar nichts ausgelöst worden, aber offensichtlich gab es auch Zugriff auf sehr sensible Daten wie Transaktionen, Depotvolumen und Kundenstammdaten. Und das ist natürlich im Finanzumfeld eine absolute Horrorvision.
Und vor allem im Private Banking und Wealth Management Umfeld erst recht.
Ja, was ich interessant fand und aus den Erklärungen hervorgeht, es war ja einmal mehr nicht der Akteur selbst, bei dem dieses Problem entstanden ist, sondern ein nicht genannter Dienstleister, der im weitesten Sinne für Zugänge, Cloud etc. zuständig war. Und das ist ja auch so der rote Faden von ganz vielen Datenproblemen, Hacks, Angriffen in den letzten Jahren, dass es doch häufig ein Dienstleister ist, bei dem dann letztendlich der Kram passiert. Aber wir wissen ja alle, aufgrund der Regulierung, DORA etc., damit kommen die Banken ja nicht davon. Ja? Also indem ich es an einen Dienstleister auslagere, bin ich nicht raus aus der Verantwortung oder habe die bei jemand anders, sondern das ist weiter meine Verantwortung.
Ja. Ja, vielleicht meine erste Reaktion war, vielleicht hätten sie noch ein bisschen warten sollen, dass sie das Anthropic Mythos Produkt bekommen hätten, ja. um sich als auch ihre Dienstleister auf Schwachstellen zu testen. Aber gut, das ist jetzt vorbei.
Ja, das letzte Thema, was ich noch mit dir behandeln wollte, das ist eine Geschichte, die wir auch aufgeschnappt haben und mal aufgeschrieben haben, nachdem wir sie mal nachgerechnet haben anhand offiziell verfügbarer Daten. Trade Republic hat offenbar in der letzten Woche damit experimentiert, Trades sehr viel stärker zu internalisieren, als man das bisher macht. Also Trade Republic reicht ja bis jetzt fast alles an die LX Exchange durch diesen Börsenplatz der Börse Hamburg und bekommt im Gegenzug Kickback-Zahlungen von Market Makern, dass man die Trades da abliefert. Und es hat ja Trade Republic zwei Dinge gemacht. Einerseits letztes Jahr schon die Lizenz bekommen, einen eigenen Marktplatz zu betreiben, aber auch über die Vollbanklizenz darf man selbst auch bereits matchen, Kundenorders matchen. Und am 1. Juli ist ja Payment for Order Flow sowieso verboten. Dann müssen sich die Geschäftsstrategien anpassen, dieser Neobroker, sofern sie es nicht schon gemacht haben. Und Trade Republic, haben wir gesehen, hat das Volumen an der LX Exchange punktuell, ist das mal runtergegangen. Und an der Börse Wien, wo Nachhandelsdaten veröffentlicht werden von diesen Internalisierungen, zwar anonym, aber da ist Trade Republic wichtiger Akteur und Kunde und da gab es einen Schuss nach oben in der vergangenen Woche. Diese LX Exchange Daten kann man ja auch öffentlich nachsehen. Und haben wir daraus gefolgert, das eine hängt mit dem anderen zusammen, das sind so zwei Seiten einer Waage. Fand ich zumindest mal erwähnenswert, weil Trade Republic ja ein Riesenakteur ist und das, glaube ich, auch wieder so eine Geschichte ist, wo Größe eine große Rolle spielt. Je mehr Kunden ich habe, je mehr Trades, desto einfacher und günstiger kann ich natürlich auch internalisieren. Ja.
Auch das ist keine wirkliche Überraschung, wenn man schaut.
Nee, absolut nicht. Aber man wartet ja schon drauf. Ja.
Genau. Weil das ja Scalable Capital auch schon gemacht hat. Und letztendlich, wenn man sich die Volumen anschaut, hat natürlich Trade Republic vermutlich eine sehr starke Häufung auf einige wenige Aktien aufgrund der Zielgruppe von Trade Republic. Ja. Einige wenige ETFs, wo im Vergleich zu einer x-beliebigen anderen Broker oder Bank, wo das viel breiter ist. Und dann kann man natürlich das sagen, okay, ich mache dann den Teil, der halt sehr großvolumig ist zwischen meinen Kunden bilateral und verdiene dann am Spread. Und der eben quasi dann der Longtail ist an Transaktionen, wo eben nicht auch auf der eigenen Kundenbasis Angebot und Nachfrage zu finden ist, den kann ich dann trotzdem rausgeben an Drittbörsen. Also von daher macht total Sinn.
Man muss jetzt fairerweise sagen, das ist nichts, was jetzt weg ist und nie wieder zurückkommt Richtung LX Exchange, sondern man konnte an den Daten nachvollziehen, dass zumindest der Regler mal kurz hochgefahren worden ist und dass mal getestet worden ist. Wie läuft das? Und dann glauben wir auch wieder ein bisschen runtergeschraubt worden ist. In jedem Fall war aber die vergangene Handelswoche trotz Entwicklung im Iran-Konflikt und dem SpaceX-Börsengang, was ja eigentlich für hohe Transaktionsvolumen da sorgen müsste, die schwächste Woche an der LX Exchange in diesem Jahr. Und das ist eher außergewöhnlich, aber es ist aber nach wieder zurückgekommen. Also man kann da, glaube ich, jetzt kein endgültiges Urteil treffen, wie Trade Republic damit umgeht, aber zumindest, vielleicht war das ja auch mal so ein Instrumentenzeigen gegenüber möglichen Market Makern und Zahlungen, mal zu sagen, okay, wir gucken mal, ob das so funktioniert und dann machen wir mal wie gehabt weiter. Und wie man es genau ab 1. Juli macht, wird dann sehr spannend zu sehen sein. Ja,
oder ein einfacher AB-Test. Man nimmt ein paar Kunden und lässt es mal intern setteln und ein paar Kunden lässt man extern setteln und dann schaut man jetzt mit den Daten, zieht sich die Konklusio daraus und nutzt das dann als Entscheidungsfindung zu sagen, okay, machen wir das dauerhaft, machen wir das fallweise. Ich meine, da gibt es ja auch viele Szenarien. Wenn jetzt beispielsweise ein Börsencrash kommt, dann habe ich natürlich vermutlich auch einen wahnsinnigen Überhang von Verkäufen versus Käufen. Also von daher, das ist, glaube ich, im Detail komplizierter, als man denkt. Einfach zu sagen, ich habe hier große Volumen, die kann ich doch selbst setteln. Aber klingt für mich erstmal nach AB-Test.
Ja, der Kunde sieht es ja am Ende auch an seiner Abrechnung. Und da meinte auch ein Feel-Trader zu mir vergangene Woche, ich habe mal nachgeschaut, sechs Trades und fünfmal stand die Trade Republic Bank als Handelspartner in der Abrechnung. Und das war ja auch ein Indiz dafür, dass es ungefähr so ist, wie wir es vermutet haben, tatsächlich. Ja.
Ja.
Jochen, das war ein heißer Ritt durch Payment, durch UniCredit, Commerzbank, Neosphere, Trade Republic und die V-Bank. Das hat mir Spaß gemacht und wir arbeiten weiter dran, auch mal eine Unicredit-Commerzbank-freie Folge hinzubekommen. Kannst du mir mit Bernd mal nächste Woche vornehmen, mit dir dann in 2 Wochen. Wir schauen einfach mal. Ich bin gespannt, wann sich das auflöst und uns das mal gelingen wird, ja.
Ja, vielleicht mal irgendwann in der Sommerphase, wenn die saure Gurkenzeit anfängt, dass man dann vielleicht keine Episödchen, sei es aus Mailand oder aus Frankfurt,
hört. Ja. Lassen wir es für heute, oder?
Genau. Warten wir doch ab, was sie denn tatsächlich machen.
Genau. In diesem Sinne. Dank dir, Jochen. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.